Wenn wir von Kirgisistan als einer Demokratie sprechen, ist also auch die Frage, was dort darunter verstanden wird. Darüber spreche ich mit Edda Schlager, die als Reporterin in Zentralasien unterwegs ist. Schönen guten Abend, Frau Schlager.
Ja, einen schönen guten Abend. Hallo.
Wie demokratisch ging es denn zu vor der Wahl in Kirgisistan?
Unmittelbar vor der Wahl, die letzten Wochen, würde ich mal sagen, ist es doch schon eine relativ große Herausforderung für die junge Demokratie in Kirgisistan gewesen. Die Kandidaten haben sich da in Stellung gebracht und doch mit relativ harten Bandagen gegeneinander gekämpft. Da wurde im Vorfeld angedroht, dass bei einem Wahlergebnis, was der einen Partei nicht zusagen würde, es zu Massenprotesten kommen würde. Es wurden Oppositionspolitiker ins Gefängnis gesteckt. Medien wurden bedroht. Es wurden Medien geschlossen, wenn sie kritisch über den bis jetzt noch Ex-Präsidenten Almazbek Atambayev berichtet haben. Also es ging wirklich recht hart her, wobei ich jetzt natürlich sagen würde, die richtige Herausforderung kommt jetzt.
Gucken wir da noch mal ein bisschen genauer hin. Es waren ja mal sehr viele Kandidaten, so um die 50, die sich zur Wahl stellen wollten. Mhm. Am Ende blieben dann aber nur wenige. Wer hat da ausgesiebt und wie?
Also über 50 Kirgisen und Kirgisinnen hatten sich beworben und haben sich also registrieren lassen, um als Kandidaten anzutreten. Mhm. Und da hat die Zentrale Wahlkommission von Kirgisistan hat dort aber schon ausgesiebt, wie Sie sagen, weil bestimmte Voraussetzungen, die ein Kandidat erfüllen musste, nicht erfüllt wurden. Ich habe zum Beispiel im Vorfeld mit einer Dame gesprochen aus einer Bürgerinitiative, die auch gerne antreten wollte und wirklich als Kandidatin in den Wahlkampf gehen wollte. Und sie hatte mir also erzählt, es hätte eine bestimmte Anzahl an Unterschriften, also an Unterstützern gewonnen werden müssten. Sie hatten diese Anzahl, ich glaube, das waren 30.000 Unterschriften, die gebraucht waren, mit viel, viel Mühe und viel Engagement, vor allem über die sozialen Netzwerke, zusammenbekommen. Und dann stellte sich aber im Nachhinein heraus, dass also einige der Unterschriften nicht gezählt werden könnten, weil bestimmte Angaben fehlten. Und die Rita Karasarkova, das war also diese mögliche Kandidatin, sagte also, dass im Prinzip durch die Zentrale Wahlkommission die Infos vorab nicht ausreichend detailliert dargestellt wurden, sodass sie also nicht wussten tatsächlich, welche Bedingungen erfüllt werden müssten. Mhm. Und man hatte dort in ihrem Team zu Anfangs überlegt, ob man gegen diese Entscheidung der Wahlkommission angehen würde, gerichtlich. Und die haben sich dann aber dazu entschieden, das zu lassen und das zu akzeptieren. Wo ich dann auch sage, das gehört eben auch zu demokratischen Prozessen dazu, dass also solche Politaktivisten das dann im Prinzip auch annehmen, selbst wenn es da vielleicht nicht ganz koscher, sag ich mal, zuging.
Wie stand es denn um die Wähler? Es gehört ja zur freien Wahl dazu, dass sich die Wähler informieren können über ihre Kandidaten. Wie frei war das?
Also das würde ich schon sagen, war außergewöhnlich, wenn man das mit den anderen Ländern in Zentralasien vergleicht. Kirgisistan ist ohnehin seit vielen Jahren ein sehr offenes Land. Man spricht über Politik. Man, selbst wenn ich als Journalistin auf der Straße Leute anspreche und sage, könnten Sie mal mir Ihre Meinung sagen, wen würden Sie denn gern wählen? Da sprechen die Leute sehr, sehr offen darüber. Mhm. Die Informationen sind zugänglich. Man muss natürlich wissen, wo man sie findet. Die sozialen Netzwerke sind in Kirgisistan sehr, sehr wichtig. Natürlich, Fernsehen ist das wichtigste Medium, das die Menschen konsumieren. Radio ist eher nicht so populär. Da gibt es eher nur Nachrichten und Musik. Zeitungen haben lange nicht die Verbreitung, wie wir das aus Deutschland kennen. Also in der Regel sind Zeitungen auch nur Wochenzeitungen. Es gibt also gar keine Tageszeitungen hier. Insofern, also das Fernsehen ist wichtig, aber eben vor allem die sozialen Medien, also Facebook in jedem Fall und die russischen Netzwerke. Und da herrschen auch sehr, sehr rege Diskussionen. Da wird sehr offen die Meinung gesagt. Da werden sehr provokante Thesen auch präsentiert. Also von daher würde ich das sagen, ist das schon das wichtigste Informationsmedium für die Leute, die sich auch informieren möchten.
Wie steht es da mit der Freiheit? Wird da versucht, Einfluss zu nehmen im Fernsehen und in den sozialen Medien?
Naja, im Fernsehen, die staatlichen Sender, die sind natürlich auf Linie des Präsidenten gewesen und haben entsprechend natürlich den Präsidentenfavoriten, eben den, der jetzt gewonnen hat, den Jeenbekov, favorisiert. Aber Omerbek Babanov, also der Kandidat, der jetzt im Prinzip verloren hat, der hat sehr viel finanzielle Mittel reingesteckt. Der hat wirklich eine sehr außergewöhnlich umfangreiche Kampagne gefahren. Und wenn Sie nach staatlicher Manipulation fragen, natürlich, also staatliche Manipulation hat dort stattgefunden, wo zum Beispiel der Oppositionsfernsehsender oder Oppositionsfernsehsender ist gar nicht richtig, sondern ein unabhängiger Fernsehsender geschlossen wurde. Und dieser Sender hat also durchaus versucht, nicht nur Behördenvertreter zu interviewen, sondern eben auch mal Oppositionsvertreter oder Leute, die einfach eine andere Meinung haben, als im Staatsapparat kolportiert wurde. Mhm. Und das Ergebnis war dann eben, dass dieser Sender geschlossen wurde, was relativ dramatisch war, was auch sehr stark diskutiert wurde im Land, also in den sozialen Medien, aber eben auch in vielen Online-Medien.
Sie sagten ja schon, die größte Herausforderung kommt jetzt nach den Wahlen. Wenn wir gerade bei diesem Fernsehsender bleiben, gibt es da die Möglichkeit, dass der wieder aufmacht?
Also dieser Sender hat sich entschieden, unter einem anderen Namen einen YouTube-Kanal zu betreiben. Und man hat dort also im letzten Monat oder in den letzten 2 Monaten schon sehr, sehr viele Abonnenten gewinnen können. Die Leute nehmen das also auch an. Das Problem mit diesen Wahlen jetzt ist, dass der Jeyn Berkov, also der neue Präsident, letztendlich die Politik von Almazbek Atambayev fortsetzen wird. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, den viele Analysten jetzt sehen. Man hatte gehofft, wenn Babanow gewinnen würde, dass der also auch Revue passieren lassen würde, was in den letzten Wochen in Kirgisistan passiert ist. Dass der einfach die Politik Atambayevs und auch die letztendlich die Rechtsverletzungen, die tatsächlich stattgefunden haben, dass der die einer Prüfung unterziehen wird. Ja. Und das Problem mit dem jetzigen Präsidenten, der natürlich die bisherige Politik und das bisherige System weiterhin präsentiert, der gibt letztendlich dem Ex-Präsidenten die Garantie, dass genau diese Prüfung nicht stattfinden wird. Mhm. Und das ist eigentlich ein Problem für Kirgisistan. Das heißt, es wird ein Weiter-so geben. Und in den, wenn Sie fragen, also wie hat sich die Demokratie in der letzten Zeit entwickelt, wenn man das jetzt mal über den längerfristigen Zeitraum sieht, also seit 2011 war ja Almazbek Atambayev Präsident. Das war diese Hochzeit der Euphorie, auch in Europa, auch in Deutschland, wurde also gefeiert. Kirgisistan, Insel der Demokratie, die erste parlamentarische Demokratie in Zentralasien. Und diese Euphorie hat vielleicht so 2-3 Jahre angehalten, nach meiner Beobachtung. Und dann so nach 2-3 Jahren hat man aber festgestellt, das ist mein Eindruck, das ist doch ganz schön schwierig, diese ganze Demokratie. Vielleicht ist es doch einfacher, wieder den alten Weg zu gehen und wieder der alten Vetternwirtschaft nachzugehen und machen wir es einfach so, wie wir es früher auch gemacht haben. Sodass also eine gewisse Demokratiemüdigkeit vielleicht eingesetzt hat, vor allen Dingen natürlich in den staatlichen Behörden, in den Institutionen, die sich jetzt vielleicht dann doch wieder einfacher machen und diese Clan- und Vetternwirtschaft weiter betreiben wollen.
Wer die Macht hat, hat nicht unbedingt großes Interesse an Demokratie. Die Verhältnisse in Kirgisistan sind also fragil. Ganz herzlichen Dank, Edda Schlager, Journalistin, die aus Zentralasien berichtet.